das macht seine Figur so interessant. Er ist einerseits sehr modern und, glaube ich, auch gerade für die Schüler von damals sicher ein toller Lehrer gewesen, der denen halt viele Dinge ermöglicht hat. Und andererseits ist er, kommt er aus dem nationalkonservativen Bürgertum, ist sehr patriotisch und das ist so eine gewisse Janusköpfigkeit bei ihm. Das macht seine Figur sehr interessant.
Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Ich habe wieder ein Fußballbuch in der Hand, ihr hört es vielleicht so ein bisschen, wo ich hier mal eben so durchblätter. Sehr interessant. Malte Oberschelp hat es geschrieben und der Titel lautet Konrad Koch, der Fußballpionier. Konrad Koch hat den Fußball nach Deutschland gebracht. Das ist so die allgemeine Meinung. Malte Oberschelp hat aber irgendwie entdeckt, dass dem gar nicht so unbedingt ist. Und das Wort unbedingt macht deutlich, dass es durchaus stimmt, aber auch irgendwie nicht. Also höchst interessant, denn in diesem Buch hat Malte Oberschelp die Originaltexte zusammengefasst, die Konrad Koch damals geschrieben hat. Und zwar Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts. Das heißt also, seine Artikel zum Fußballsport von 1877, 78, 82 und so weiter, er hat das, Konrad Koch, in England erlebt das Spiel, war völlig begeistert, gesagt, das müssen wir in Deutschland auch spielen. Er war Lehrer in Braunschweig an einem Gymnasium, hat dieses Spiel rübergebracht, eigentlich als Rugby-Sport, dann wurde es Fußball, aber was erzähle ich hier eigentlich? Da könnt ihr auch gleich das Interview hören mit Malte Oberschelp, denn der hat ja das Buch geschrieben und er weiß, was Konrad Koch dort alles erlebt hat. Und ich habe das sehr, sehr gerne gelesen, weil diese Originaltexte eben da sind. Das, was hat Konrad Koch damals geschrieben über seine Eindrücke, über diese Sportart, über Fußball. Da war der Begriff Fußball noch gar nicht da. Da hat er schon darüber geschrieben. Also sehr, sehr interessant. Und wenn euch das interessiert, das Buch ist erschienen im Arete Verlag. Solltet ihr euch unbedingt mal zulegen, denn das war, fand ich, sehr bemerkenswert. Konrad Koch, der Fußballpionier, ist der Titel. Malte Oberschelp, mein Gast, weil er ist der Autor dieses Buches. Bevor es losgeht, ein paar Daten zu meiner Person. Ich bin Ralf Bosse, seit 32 Jahren Fußballkommentator für Radio und Fernsehen. Über 1800 Topspieler aus dem In- und Ausland für Radio und Fernsehen live kommentiert, Welt- und Europameisterschaften live übertragen. Bin auf den sozialen Medien eigentlich überall vertreten, da könnt ihr mich erreichen, auch über meiner Homepage ralfbosse.de und eben seit langer Zeit auch Podcaster mit Bosses Bundesliga-Blog. Und heute also das Buch Konrad Koch, der Fußballpionier. Ich spreche mit dem Autor, mit Malte Oberschelp. Malte Oberschelp darf ich begrüßen, Buchautor, und der hat das Buch geschrieben, Konrad Koch, der Fußballpionier. Fußballfans, wer sich auch so ein bisschen mit der Historie des Fußballs befasst, zuckt beim Wort und beim Namen Konrad Koch zusammen und sagt, ah, dem haben wir ja alles zu verdanken. Das ist ja der Erfinder des Fußballs in Deutschland. Malte Oberschelp, so richtig Erfinder ist er nicht, aber er hat den Fußball nach Deutschland gebracht. Und auch das stimmt irgendwie nicht so richtig, nachdem ich das Buch von Ihnen gelesen habe. Klären Sie uns auf, was ist richtig und was hat Konrad Koch mit dem Fußball in Deutschland genau zu tun?
Ja, die Geschichte ist etwas komplizierter, als sie häufig dargestellt wird. Zunächst mal ist es so, dass er genau genommen das Rugby in Deutschland eingeführt hat. Also als er 1874 an seiner Schule in Braunschweig mit den Schülern auf die Wiese vor der Stadt gegangen ist, haben die eine Form des Rugbys gespielt. Das ist auch immer der Sport gewesen, den Koch persönlich vorgezogen hat gegenüber dem Fußball. Er kannte den Fußball, wie wir ihn heute kennen, zu dieser Zeit schon. Er hat 1877 zum ersten Mal darüber geschrieben und auch das heutige Fußballspiel beschrieben. Aber diese Geburtsstunde des deutschen Fußballs 1874 in Braunschweig war tatsächlich mehr mit einem Rugby-Ei, nicht mit einem Fußball.
Ja, die Regeln waren auch eine komplett andere. Also es hat mit dem heutigen Fußball gar nicht so viel zu tun gehabt. Wir feiern übrigens das 150-jährige Jubiläum, denn das habe ich Ihrem Buch entnehmen können. Und ich zitiere mal die Seite 8. Das geschah am 29. September 1874. Koch war 28 Jahre alt. Und da geht es eben darum, dass er Rugby quasi nach Braunschweig gebracht hat, wo er als Lehrer an der Schule tätig war, an dem Gymnasium. Und er hat in diesem Buch, was Sie dann zusammenfassen und immer wieder ja Originalwerke von ihm dort im Faksimile quasi im Abdruck präsentieren, immer wieder die Arbeit gemacht, Rugby, ohne diesen Begriff zu verwenden, und Fußball ständig auseinanderzuhalten. Das war ziemlich kompliziert, hatte ich so den Eindruck. Wie ging es Ihnen beim Schreiben dieses Buches, dieser Wiedergabe, dass Konrad Koch sich dann manchmal doch ein bisschen kompliziert selbst im Wege gestanden hat?
Ja, das kann man durchaus so sagen. Also es gab ja erhebliche Widerstände auch gegen den Fußball oder gegen das Rugby in Deutschland, gerade in Turnerkreisen. Und Konrad Koch war ein Turner. Er war kein Sportpionier im eigentlichen Sinne, so jemand wie Walter Bensemann eine Generation später, sondern er war ein Verfechter des Turnens, und der Fußball oder das Rugby diente für ihn auch in erster Linie dazu, die Nachteile des Hallenturns auszugleichen. Das Turnen war ja im Laufe seiner Geschichte immer mehr in die Halle zurückgegangen und hatte sich zum Geräteturn entwickelt, wie wir es heute auch kennen. Und er wollte, dass die Schüler wieder mehr Bewegung an der frischen Luft haben. Und einer seiner Kniffe, um jetzt sozusagen die Widerstände gegenüber dem Fußball zu überwinden, war unter anderem sämtliche Begriffe zu übersetzen. Also er war gegen den Gebrauch von englischen Fußballbegriffen in Deutschland, und er hat sich mit der Übersetzung teilweise ist das nicht ganz glücklich gewesen. Also er hat zum Beispiel Rugby das gemischte Spiel genannt und Association Fußball das einfache Spiel. Auch die verschiedenen Positionen auf dem Spielfeld, da sind seine Übersetzungen teilweise nicht ganz glücklich. Er hat das dann später auch korrigiert. Aber das alles hat es bei der Recherche und beim Schreiben doch ein bisschen erschwert. Man muss sich immer erstmal zurechtfinden. Was ist eigentlich wirklich gemeint, wenn von Fußball die Rede ist? Weil damals galt der Begriff eigentlich noch für beide Spielarten des Fußballs, also für Rugby und Association Fußball. Man muss immer genau schauen, um welchen Fußball geht es hier, um welche Begrifflichkeiten geht es hier und was ist mit diesen ganzen leicht altertümlichen Begriffen wie Spielkaiser zum Beispiel für Mannschaftskapitän gemeint, die Koch damals erfunden hat. Und das war am Anfang gar nicht so einfach, sich da zurechtzufinden. Die Sprache ist auch relativ altertümlich, deutlich sehr, sehr lange Sätze, die er schreibt. Er ist halt ein humanistisch gebildeter Gymnasiallehrer gewesen an einem der besten Gymnasien in Braunschweig. Er hat der Geschichte, Griechisch und Latein unterrichtet und beruft sich immer wieder auf antike Koryphäen und Philosophen. Also es ist ein sehr, sehr bildungsbürgerliches Umfeld, und das hat die Lektüre seiner Originaltexte manchmal auch nicht ganz einfach gemacht.
Konrad Koch war mir bekannt, spätestens durch den Kinofilm, wo er ja auch nochmal dargestellt wurde als der Erfinder des Fußballs oder derjenige, der Fußball nach Deutschland gebracht hat. Wir haben jetzt gerade von Ihnen schon gehört, Malte Oberschelp, so richtig stimmt das gar nicht. Er hat Rugby gebracht und davon abgeleitet dann Fußball. Hat es immer wieder unterschieden mit den einen Regeln und den anderen Regeln. Kurioserweise, der Begriff Rugby war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht erfunden oder benutzt worden. Das war der Ort, wo diese Sportart, müssen wir ja sagen, gespielt worden ist und dann die Abwandlung Fußball davon entstanden ist. Was mich aber begeistert hat an Ihrem Buch mit dem Titel Konrad Koch, der Fußballpionier, Sie haben ja Originaltexte, die Konrad Koch damals geschrieben hat, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, also 1900 und noch was, aufgetrieben und abgedruckt. Man kann also sehr schön lesen, wie Konrad Koch es damals geschrieben hat. Wie Sie schon sagen, manchmal ein bisschen umständlich. Die Sprache hat sich weiterentwickelt in diesen 100 Jahren. Aber wie der ja aus diesen Sätzen herauszulesen ist, was für eine Euphorie er hat, diese Sportarten, muss man sagen, Rugby und Fußball, nach Deutschland zu bringen, sich total zu engagieren und sagen, ja, das ist für die Jugend der richtige Sport. Weg mit dem Turnen, hin zu diesen neuen Sportarten. Die erste Frage, wie sind Sie an diese Originaltexte gekommen? Wie viele Stunden müssen Sie in irgendwelchen Archiven verbracht haben?
Ziemlich viele. Aber das ist auch das, was Spaß macht, muss man sagen. Ich habe Geschichte studiert und habe mich relativ früh schon mal mit dem Thema beschäftigt. Da habe ich, glaube ich, einfach mal in der Universitätsbibliothek Freiburg, wo ich damals gewohnt habe, geschaut, was haben die eigentlich von Konrad Koch da? Und das waren schon einige Sachen. Und dann liest man hier etwas, liest man da etwas, schaut andere Bibliografien durch, geht in andere Bibliotheken und Archive. Und allmählich stellt man dann fest, dass es unglaublich viel Material gibt. Ja. Am Anfang denkt man immer, es gibt viel zu wenig Quellen. Das Gegenteil ist der Fall, es gibt viel zu viele. Und das geht bei Koch ja schon in den 1870er Jahren los. Da stammen seine ersten Veröffentlichungen her über den Fußball oder über das Rugby. Und zieht sich dann, bis er ist 1911 gestorben, wenn ich mich richtig erinnere, das zieht sich dann bis zu seinem Tod durch. Es gab damals einfach unglaublich viele Zeitschriften oder Periodika. Ja. Also er war ja in dieser Spielbewegung aktiv, die sich zum Ziel gesetzt hatte, die deutsche Jugend wieder mehr Bewegung zu verschaffen. Und die hatten dann diverse Jahrbücher und Zeitschriften. Und wenn man diese ganzen Jahrgänge dann mal systematisch durchgeschaut hat, wie ich es gemacht habe, dann ist man auf sehr, sehr viele Schriften und Aufsätze von ihm gestoßen. Und so ist das dann allmählich zusammengekommen. Ob das, was ich da herausgefunden habe, vollständig ist, glaube ich noch nicht mal. Es gibt bestimmt irgendwo noch andere Schriften von ihm, die vielleicht bisher noch nicht veröffentlicht wurden. Aber es ist eine ganze Menge, was da zusammenkommt. Und es geht auch nicht immer nur um Fußball. Er hat auch das Cricket nach Deutschland gebracht. Da hat er auch die ersten Regeln veröffentlicht und einige andere Sachen drüber geschrieben. Er hat noch das sogenannte Raffball auch versucht, nach Deutschland zu bringen. Und es geht immer sehr, sehr viel um den Wert, den der Fußball sozusagen haben kann, gerade im Vergleich zu älteren deutschen Spielen, die überhaupt keinen Wettbewerbscharakter hatten. Also es geht um eine Schule des Gemeinsinns, die er daran sieht. Er glaubt, dass das zur charakterlichen Bildung der Schüler beiträgt. Also Konrad Koch ist insofern eine interessante Figur, weil er einerseits sehr, sehr modern ist. Er sieht das Moderne an den englischen Spielen und versucht, sie nach Deutschland zu bringen, weil er einfach erkannt hat, dass die klassischen deutschen Spiele der Jugend von damals, die waren überhaupt keine Herausforderung für sie. Er hat auch mit den Schülern zusammengespielt, das ist auch sehr modern. Auf der anderen Seite ist er aber sehr, sehr konservativ. Also der Wehrsport ist für ihn auch immer, spielt auch eine gewisse Rolle bei der Einführung von Fußball und Rugby. Er war strikt gegen die Benutzung der englischen Begriffe, er war gegen Frauenfußball, er war gegen Profitum, er war lange auch gegen Wettbewerbsspiele. Das hat sich erst später in seinem Leben geändert. Also das macht seine Figur so interessant. Er ist einerseits sehr modern und, glaube ich, auch gerade für die Schüler von damals sicher ein toller Lehrer gewesen, der denen halt viele Dinge ermöglicht hat. Und andererseits kommt er aus dem nationalkonservativen Bürgertum, ist sehr patriotisch und das ist so eine gewisse Janusköpfigkeit bei ihm. Das macht seine Figur sehr interessant.
Das Schöne an Ihrem Buch ist, dass es eben diese Originaltexte gibt, das, was Konrad Koch selber geschrieben hat. Und beim Lesen hatte ich so den Eindruck, was ist das für ein Lehrer? Den hätte ich mir heute ganz gerne gewünscht. Der war seiner Zeit pädagogisch ja kilometerweit voraus. Also ich habe so manches Mal gedacht, den als Vertrauenslehrer heute im Gymnasium würdest du sagen, wie geil ist das denn? Der Typ ist ja auf Augenhöhe mit den Schülern, der hat ja nie den Lehrer raushängen lassen. Ich hatte so beim Lesen vor mir das Bild, wo, ich sage es jetzt mal so, wie mein Eindruck war, die älteren, steifen Lehrer mit Brille und Vollbart und hochgeknöpft bis zum geht nicht mehr. Draußen standen dieses Revolutionärspiel sich an seiner Seite, das geht ja gar nicht mit unserer Jugend. Und da kommt dieser junge Konrad Koch und sagt, ja, wir wollen hier was anderes, wir wollen, das war ja Revolution, oder nicht?
Ja, also er war sicher, er hatte sicher sowas, was man heute vielleicht anti-autoritär nennen würde. Ja, das war ein bisschen bei seinen Schülern sicher sehr beliebt gemacht hat. Gerade diese Tatsache, dass er ihnen auch viel Eigenverantwortung übertragen hat, dass er sich auf Augenhöhe zu ihnen begeben hat, indem er mit ihnen Fußball gespielt hat, dass er sie dazu angeleitet hat, Streitigkeiten auf dem Spielfeld selber zu schlichten und nicht ständig irgendwie beim Lehrer zu fragen, war das jetzt Einwurf oder nicht, war das jetzt Elfmeter oder nicht. Er hat den Schülern sehr, sehr viel Eigenständigkeit zugemutet. Deshalb war er, glaube ich, auch sehr erfolgreich in dem, was er gemacht hat. Also diese englischen Spiele sind ja in Braunschweig total gut angekommen. Ja. Er hat da zahlreiche Berichte immer sogar verfasst. Und das Ganze hat sich dann ja auch immer weiter ausgebreitet auf andere Schulen, in andere Turnvereine, auch die dann auch Fußball betrieben haben. Er war sicher was das angeht, seiner Zeit sehr voraus und eher so der Kumpeltyp, kann man jetzt nicht sagen. Dazu waren die Verhältnisse damals, glaube ich, nicht so. Aber er war bestimmt ein beliebter Lehrer, der sowas wie ein Vertrauenslehrer war oder der fortschrittliche Sozialkundelehrer seiner Zeit. Ne? So könnte man das vielleicht nennen. Und gleichzeitig hat er dieses sehr nüchterne und sehr bürokratische, was auch gerade in seinen Originaltexten immer wieder zum Ausdruck kommt. Auch dieses unglaublich bildungsgesättigte, also wirklich ein enzyklopädisch gebildeter Mann, der in seinen Schriften wirklich vom Altertum über das Mittelalter bis zur Neuzeit sämtliche Koryphäen heranzieht, um dem Fußball irgendwie sozusagen auch eine geistesgeschichtliche Grundlage zu geben und damit auch den Gegnern ein bisschen den Widerstand aus den Wegen zu nehmen. Er hat ja auch sich als Erster wirklich mit der Geschichte des Spiels wirklich befasst. Er war der erste deutsche Fußballhistoriker, hat eine ungefähr 50-seitige Schrift darüber verfasst, über die Wurzeln und Quellen des Fußballs. Da ging es ihm auch darum zu zeigen, was natürlich nicht geht. Er wollte beweisen, dass das Spiel nicht nur aus England kommt, sondern dass es auch in Deutschland mal Vorformen des Fußballs gab. Und trotzdem ist diese historische Beschäftigung mit dem Fußball auch wirklich ein Meilenstein gewesen, weil er der Erste gewesen ist, der sich die ganzen Quellen angeschaut hat. Wo wird Fußball bei Shakespeare erwähnt? Die ganzen Fußballverbote, die es durch die englischen Könige gab im Spätmittelalter. Der Renaissance-Fußball aus Italien. Diese ganzen Sachen hat er zusammengestellt und zum ersten Mal übersichtlich zusammengefasst. Und das ist auch ein großes Verdienst, muss man sagen. Also, er hat den Fußball insofern nicht nur in Deutschland eingeführt oder teilweise eingeführt, sondern auch noch so zugleich dessen Wurzeln erforscht.
Das muss man immer so wirklich hoch anrechnen. Also wir sagen immer so ein bisschen, er hat den Fußball eher durch Zufall hat Deutschland gebracht, weil er Rugby bringen wollte. Aber er hat das tatsächlich mit voller Inbrunst und Überzeugung gesagt, das ist das neue Spiel, das müssen wir jetzt in Deutschland hier auch einführen. Und hat alles unternommen. Man hatte immer so ein bisschen das Gefühl, es gab wenige, die ihn dabei unterstützt haben. Er war da schon so ein bisschen Einzelkämpfer. Aber diesen Einzelkampf, den hat er gemacht. Er war also nie an der Position, wo er sagte, jetzt höre ich auf damit, weil die Widerstände sind so groß und es ist alles hier verhärtet und so weiter. Also er hat es weitergemacht. Und ich fand interessant, ein Satz wird in diesem Buch, also stand ja im Endeffekt dann von Konrad Koch selber, wir müssen die Kinder wieder an die frische Luft bringen, so ähnlich hat er das geschrieben, raus aus den Turnhallen. Das haben sie gesagt, das war damals ja die große sportliche Übung, Wehrübung, dahinter stand Militärdienst, Turnen. Und er schrieb dann, wir müssen die Kinder wieder an die frische Luft bringen, draußen spielen. Wo ich gedacht habe, wow, das haben wir heute schon wieder das Problem. Also der war auch in diesem Bereich meilenweit voraus und da schon jemand, der weit in die Zukunft geguckt hatte, ohne das zu wissen, dass sich das alles mal so weiterentwickeln wird. Also wir müssen schon sagen, Konrad Koch, müssen wir echt dankbar sein, dass er das damals fast so als Einzelperson durchgeboxt hat, dass der Fußball in Deutschland groß wurde.
Ja, er hatte einige Mitstreiter, also vor allem in Braunschweig, also Lehrerkollegen. Der Schuldirektor hat ihn unterstützt. Die Schulspiele an seinem Gymnasium wurden irgendwann noch vom Herzogtum Braunschweig finanziell unterstützt. Aber es gab tatsächlich auch sehr, sehr viele Widerstände. Und er hat das tatsächlich mit viel Werf und viel Einsatz und viel Leidenschaft immer wieder vorangetrieben und immer wieder versucht, die klassischen Argumente, die gegen den Fußball vorgebracht wurden, seine Gefährlichkeit, seine undeutsche Herkunft und so weiter und so fort, immer wieder zu entkräften. Und diese Diskussion aus den 1870er und 1880er Jahren, die ähneln tatsächlich teilweise denen von heute. Also damals war die sogenannte Überbürdung der Schuljugend eine sehr viel diskutierte Frage. Es ging darum, dass gerade an den altsprachlichen Gymnasien die Schüler einfach mit einer Unmenge von Stoff bombardiert wurden. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Lateinisch, Griechisch, die ganzen neuzeitlichen Fächer. Sie mussten danach stundenlang Hausaufgaben machen. Und es gab dann sozialwissenschaftliche Studien, nach denen wir einfach viel zu viel Zeit in schlecht belüfteten Räumen verbrachten und viel zu wenig Zeit an der frischen Luft. Und die einzige Leibesübung, die es damals gab, war im Prinzip das Geräteturnen in der Halle. Auch da keine frische Luft, häufig schlecht belüftete Räume. Und Darum ging es ihm und seinen Mitstreitern, dass man sozusagen dieser schulischen Überlastung auch ein Ventil schafft und die Schüler rausholt ans Freie, wo sie spielen können, wo sie auch charakterlich wachsen können im Mannschaftssport. Und das war wirklich sein großes Thema, was er wirklich jahrzehntelang sehr, sehr engagiert vorangetrieben hat. Er ist dabei aber, muss man auch sagen, immer mehr ins Hintertreffen geraten, weil der Fußball, den er sich eigentlich gewünscht hat für Deutschland, den gibt es heute eigentlich gar nicht mehr. Also den gibt es natürlich als Schulsport, aber es gibt ihn nicht mehr als Teil des Turnens. Also heute ist Fußball ja Sport. Also nicht Profisport, Vereinssport. Den Vereinssport hat er eigentlich immer abgelehnt und alles, was damit einherging. Die bunten Trikots, das ganze Bier trinken in der Kneipe danach und so weiter. Er ist sozusagen ein Pionier gewesen, der irgendwann von der Entwicklung, die er angestoßen hat, überrollt wurde und marginalisiert wurde. Und man merkt das auch gegen Ende seines Lebens. Also in den letzten Jahren hat er sich nicht mehr so viel geäußert und die Gründung des DFB, das erste Länderspiel, die erste deutsche Meisterschaft 1903, das hat ihn alles gar nicht mehr, hat man den Eindruck, so richtig interessiert, weil das war einfach nicht mehr seine Welt. Er wollte Fußball als Teil des deutschen Turns etablieren. Stattdessen ist es ein eigenständiger Sport geworden. Und das war nicht das, wofür er eigentlich angetreten war.
Mein Eindruck ist, dass Konrad Koch auf einmal in der Öffentlichkeit in Deutschland aufgeploppt ist. Den hat man vorher gar nicht beachtet. Der war gar nicht da. Keiner wusste so richtig, wer hat denn als erster quasi den allerersten Fußball, also das Spielgerät, nach Deutschland gebracht. Da war von Konrad Koch gar nicht die Rede. Also ich habe in diesen Namen, ich glaube vor 5, 6 Jahren das allererste Mal, sicherlich im Zusammenhang mit dem Film. Aber auf einmal ist Konrad Koch da gewesen, nachdem er vor über 100 Jahre, 150 haben wir in diesem Jahr, also sagen wir mal 140 Jahre, gar keine Rolle gespielt hat. Ihr Buch hat dazu beigetragen, ihn nochmal in die Öffentlichkeit zu bringen. Können Sie das erklären, warum, ich sage jetzt mal, der Erfinder des Fußballs in Deutschland auch namentlich überhaupt nirgendwo auftauchte?
Ich glaube, das hat genau damit zu tun, dass die Entwicklung ihn überrollt hat. Er hat den Anstoß gegeben, 1874. Er hat auch die ersten deutschen Rugby-Regeln und eine der ersten deutschen Fußball-Regeln veröffentlicht. Also auch für die Entwicklung der Regelgeschichte hat eine gewisse Bedeutung. Er hat sicher den nachhaltigsten Einfluss gehabt mit der Übersetzung der englischen Fußballausdrücke, von denen viele heute immer noch in jedem Fernsehkommentar geläufig sind. Aber als er starb, stand 1911 Fußball ja eigentlich so kurz vor seinem Durchbruch zum Massensport, was dann vor allem nach dem Ersten Weltkrieg und in den 20er Jahren passiert ist. Aber da hatte Fußball eben mit dem, was er gewollt hatte, überhaupt nichts mehr zu tun. Fußball war ab dann ja Ligensysteme, Vereine, Wettbewerbe, deutsche Meisterschaften, Spiele zwischen Städteauswahlen, Weltmeisterschaften irgendwann. Das war genau der Fußball, den er eigentlich gar nicht gewollt hat. Er wollte das immer in den Turnverein halten und an den Schulen etablieren. Das waren seine Hauptstoßrichtungen. Und an den Schulen hat er es in gewisser Weise geschafft, da ist es geblieben. In den Turnvereinen hat er eigentlich es nicht geschafft, das wirklich nachhaltig zu verankern, obwohl es da auf den deutschen Turnfesten immer wieder Fußball-Demonstrationsspiele gab. Und obwohl es auch etliche Turnvereine gab, die dann eine eigene Fußballabteilung gebildet haben. Aber da fingen die Probleme dann schon an. Ja? Wenn man im Turnverein Fußball gespielt hat, dann hat man dem immer ganz enge Grenzen gesetzt. Ja? Es gab Training war zum Beispiel verpönt, Wettbewerbe waren verpönt. Man hat irgendwann gesagt, so, jetzt spielen wir eigentlich gut genug Fußball, jetzt wollen wir das nicht weiter betreiben, weil sonst wird es irgendwie zu professionell. Also diese ganze Ideologie des deutschen Turnens, die immer gegen Profitum, Wettbewerb und so weiter gerichtet war, die hat eigentlich seinem fußballerischen Ansatz immer sehr, sehr enge Grenzen gesetzt. Und das war vielleicht auch der Grund, warum sich der Fußball, so wie er ihn wollte, nicht entwickelt hat. Und stattdessen einfach immer mehr Vereine aus dem Boden geschossen sind. Und das war für, wenn man sich das vorstellt, für junge Menschen war das natürlich auch attraktiver, in einem Verein zu spielen, Wettspiele zu machen gegen andere Vereine, zu trainieren, sich immer weiter zu vervollkommnen, als in diesem relativ engen ideologischen Korsett der Turnbewegung Fußball zu spielen, wo man immer wieder beachten musste, dass man jetzt weiß Gott nicht das Ganze irgendwie auf ein Niveau betreibt, was das Ganze dann Kritik aussetzen würde. Das war mit das Schwierigste eigentlich an der ganzen Beschäftigung mit Konrad Koch, diese Voraussetzungen zu verstehen, unter denen er innerhalb der deutschen Turnbewegung damals angetreten ist. Das kann man sich heute alles gar nicht mehr so genau vorstellen, weil heute gibt es ja auch Leistungsturnen und so weiter. Es wird gegeneinander geturnt, Turnen ist olympisch. Aber damals in den 1870er und 1880er Jahren war man davon wirklich noch meilenweit entfernt.
Ja, wahrscheinlich muss man froh sein.
Das ist einfach die...
Dass Konrad Koch heute nicht mehr lebt, wenn er das sehen würde, was aus seinem Fußball geworden ist, der wird ja komplett durchdrehen.
Ja, wahrscheinlich. Er wäre sicherlich fasziniert davon, auf welchem Niveau das mittlerweile geschieht. Aber er wäre, glaube ich, absolut schockiert über die Härte, die teilweise herrscht, über sowas wie taktische Fouls oder so. Das gilt natürlich gar nicht. Er hat sich im Laufe seines Lebens auch so ein bisschen seine eigenen Positionen revidiert. Vor allem, nachdem er 1895 nach England gefahren ist für ein paar Wochen und da auch mal so ein paar Eindrücke aus erster Hand gewinnen konnte. Danach hört sich das teilweise nicht mehr so dogmatisch an, wie er über Profitum redet oder über bunte Trikots. Aber er konnte da, glaube ich, einfach nicht aus seiner Haut. Er war einfach Turner durch und durch. Er war auch in den ganzen Braunschweiger Turnvereinen aktiv. Die ganzen, seine Mitstreiter, das waren alles Leute aus den deutschen Turnen. Und er hat im Prinzip versucht, den Fußball für das deutsche Turnen attraktiv zu machen, als Ausgleichssportart zum Geräteturnen. Und die ganze Entwicklung des Vereinsfußballs oder des sportlichen Fußballs, wie er dann ab den 1880ern, 1890er Jahren immer mehr Fahrt aufnahm, das war eigentlich nicht seine Welt. Aber dieser Bereich des Fußballs wurde dann irgendwann so erfolgreich, dass eigentlich das, was er gemacht hat, immer mehr ins Hintertreffen geriet. Und das ist sicherlich auch der Grund, warum er in der Erinnerung so lange überhaupt keine Rolle gespielt hat. Es hat auch immer was leicht Obskures, muss man sagen. Also er hat, wie gesagt, gleichzeitig diese Modernität, was gerade die charakterliche Bildung durch Fußballspielen angeht, oder die sittlichen Werte, wie er es genannt hätte. Und gleichzeitig steht er halt so tief in der Geschichte des deutschen Turnens und mit all seinen ideologischen Beschränkungen und mit all der Verkopftheit, die auch dahinter steht.
Ja,
allerdings muss man dazu auch sagen, dass Fußballgeschichte in Deutschland sowieso erst relativ spät ins Blickfeld geraten ist. Also das ist gerade in England ist das ja schon eine eigene Spezialdisziplin an Universitäten, kann man sagen. Das ist eine Entwicklung, die in Deutschland erst eigentlich seit den 80er und 90er Jahren richtig Einzug gehalten hat, mit den Büchern von Christiane Eisenberg oder Heiner Gühlmeister. Denn vorher war Fußballgeschichte in Deutschland eigentlich keine besonders populäre Wissenschaft, muss man sagen.
Aber schön, dass Sie es aufgegriffen haben, Malte Oberschell, mit Konrad Koch, der Fußballpionier. Eine kommentierte Ausgabe von ausgewählten Originaltexten, das scheint mir in diesem Buch sehr wichtig zu sein. Was hat Konrad Koch damals, Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, geschrieben über Fußball? Wie hat er es erlebt? Wie wollte er es nach Deutschland bringen? Von daher ein sehr, sehr lebendiges und lebhaftes Buch. Deswegen vielen Dank, Malte Oberschell, dass ich mit Ihnen mal darüber sprechen durfte. Dankeschön und alles Gute.
Ja, ich bedanke mich. Vielen Dank. Wünsche ich Ihnen auch.
Vielen Dank, Malte Oberschelp. Ich bin von dem Buch wirklich sehr, sehr angetan. Also wenn euch Fußballgeschichte interessiert und Konrad Koch, der Fußballpionier, ist dann genau passend, dann solltet ihr euch das Buch zulegen. Erschienen ist es im Arete Verlag. Malte Oberschelp ist der Autor. Eine kommentierte Ausgabe von ausgewählten Originaltexten. Das, was Konrad Koch damals zu seinen ersten Eindrücken vom Fußball geschrieben hat, wie er das in Deutschland dann, erfolgreich eingeführt hat und Malte Oberschelp kommentiert diese Originaltexte, die er nach stundenlangen Recherchen in Archiven gefunden hat und in diesem Buch zusammengefasst. Vielen Dank nochmal, Malte Oberschelp, für das Gespräch. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, reingehört habt in der neuen Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Tja, dann wünsche ich euch ein erfolgreiches Wochenende. Übrigens, wer zum allerersten Mal reingehört hat, herzlich willkommen. Immer donnerstags gibt es eine neue Ausgabe. Kostet nichts, einfach mal abonnieren, dann verpasst ihr da auch nichts. Das war's dann für heute. Dankeschön fürs Zuhören und ein erfolgreiches Wochenende wünscht euch Ralf Boss.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.